Vor 2 Wochen haben wir Pfingsten gefeiert und vor 1 Woche Trinitatis, das ist so bei uns in der Freikirche nicht so bekannt, aber in der Kirche. Und ab jetzt, Trinitatis wird ja gezählt, Sonntag nach Trinitatis, ich weiß nicht ganz wie viele, bis zum Ende des Kirchenjahres. Also ein wichtiges Fest, Pfingsten und Trinitatis, das Fest des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also 2 Sonntage, Feste des Heiligen Geistes. Stellen wir uns mal vor, Jesus wäre zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel und hätte nicht den Heiligen Geist geschickt. Was würde uns fehlen? Würde uns etwas fehlen? Ich lese ein paar Verse von Jesus selber, was er vor seinem Tod gesagt hat über den Heiligen Geist. Wir lesen ja sonst vieles von Paulus und in der Apostelgeschichte und so weiter über den Heiligen Geist. Aber ich möchte jetzt ein paar Verse lesen, wie Jesus erklärt und vorstellt, was der Heilige Geist sein wird und tun wird. Aus Johannes 16, ab Vers 7. Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt aufdecken, was es mit der Sünde und der Gerechtigkeit und dem Gericht auf sich hat. Mit der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Mit der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich von jetzt an nicht mehr seht. Mit dem Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem, was mein ist, wird er es nehmen und euch verkündigen. Ich möchte jetzt ein paar Merkmale oder Wirkungen des Heiligen Geistes erwähnen oder erläutern, anhand von diesem Text und auch anhand von anderen Stellen, wo uns das Wort Gottes erklärt, wie wirkt der Heilige Geist. Oder andersrum gesehen, was würde uns fehlen, wenn er nicht wahr wäre, wenn Jesus ihn nicht gesandt hätte? Jetzt probiere ich mal. Ja, schon zu viel. Das Erste, der Heilige Geist ruft Menschen. Manchmal ist es ja so, wir sprechen mit einem Menschen, auch über Jesus, erklären, wer Jesus ist, und man hat den Eindruck, das ist wie da rein und da raus. Fremde Sprache, fremder Inhalt, Menschen verstehen das gar nicht. Und manchmal geschieht es, dass jemand denkt, aha, das könnte was für mich sein. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch gerufen wird, wenn er eine Berufung spürt oder diesen Ruf, diesen Zug spürt zu Jesus hin. Das können wir nicht machen mit unseren Worten. Das können wir machen mit unseren Worten, wenn wir reden in der Vollmacht des Geistes. Wenn der Geist Gottes in uns wirkt und diese Worte transportiert und den Menschen erreicht. Ich habe neulich im Urlaub mit einem älteren Mann gesprochen, der hat dann so erzählt, wie sein Freund dement wird und auch ein anderer ist alt geworden und so weiter. Und dann dachte ich, na, da hake ich jetzt ein und habe dann gesagt, na, umso wichtiger ist es, dass wir uns vorbereiten, dass wir Gott begegnen werden. Umso wichtiger ist, dass wir eine Hoffnung haben über den Tod hinaus, wenn wir vorher vielleicht schwer krank werden oder dement und dann den Eindruck haben, es geht zu Ende. Ich hatte den Eindruck, es hat ihn nicht erreicht. Und dann auf der Rückfahrt, das war eine Busfahrt, habe ich mich bewusst nochmal zu ihm hingesetzt Und ich hatte so ein kleines Heft dabei. Früher hieß das die vier geistlichen Gesetze. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. So ein kleines Heftchen, wo in vier Schritten erklärt wird, wie man den Weg zu Jesus finden kann. Das habe ich ihm gegeben und ein bisschen erklärt. Und hat er gesagt, ja, aber wie soll ich es dir wieder zurückschicken? Da sage ich, nein, das gehört dir jetzt, du sollst es durchstudieren. Und dann wollte er meine Telefonnummer und meine Adresse. Und dann dachte ich, hoppla, vielleicht habe ich doch einen Ankerpunkt gefunden. Aber ich kann es nicht machen, der Geist Gottes muss das machen, einen Menschen rufen. Und wenn Gott uns ruft, dann ist das so, dass das einschlägt wie ein Feuer. Deswegen dieses Bild, das Feuer und die Taube, das Feuer verbrennt alles, was nichts taugt. Brennbares Material wird verbrannt und dann ist nichts mehr da. Und dann kommt etwas Neues, die Taube in diesem Bild, die Reinheit, der Friede Gottes, das neue Leben. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte vom ersten Pfingsttag, wo der Heilige Geist auf die Jünger, auf die Nachfolger von Jesus gekommen ist und dann Petrus gesprochen hat. Und er hat ja nun nicht gerade eine, sagen wir mal, eine Schmeichelrede gehalten. Er sagt zum Schluss, so soll nun das ganze Haus Israel gewiss sein, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also das ist ja keine Schmeichelrede. Er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Und was passiert dann? Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das heißt, der Heilige Geist öffnet plötzlich die Augen. Es geht ihnen durchs Herz. Sie waren bis ins Innerste getroffen. Obwohl er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Sie hätten auch sagen können, der ist ja unverschämt. Wir haben das doch gar nicht gemacht. Die Römer haben ihn gekreuzigt. Aber sie wollten sich nicht verteidigen in dem Moment oder rausreden. Es hat sie getroffen. Der Heilige Geist ist in sie gekommen wie ein Feuer und hat sie getroffen. Und sie fragen dann, was sollen wir denn jetzt tun? Also nicht abwehren, sondern total erfasst werden vom Geist Gottes, von diesen einfachen Worten, die Petrus erzählt hat, aber in der Vollmacht des Geistes, in der Kraft des Geistes hat er geredet. Und sie fragen, was sollen wir jetzt tun? Sie waren erschrocken. Und das sind die beiden Wirkungen des Heiligen Geistes. Erschrecken, einen Menschen durchaus auch durchschütteln und dann aber nicht dabei stehen lassen, sondern den Erlöser zeigen, die Lösung zeigen. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir wirklich sind. Die Sünde wird uns plötzlich als Sünde bekannt. Für andere Menschen, naja, was ist Sünde? Mal ein Stück Torte essen ist Sünde für manche Menschen und solche Sachen. Aber wenn der Heilige Geist uns aufdeckt, wer wir wirklich sind, dann sehen wir den Ernst der Sünde, wie ernst das ist. Und wir sehen allerdings genauso, wie ernst es ist, dass Jesus uns liebt, dass Jesus uns erlöst. Deshalb, der Heilige Geist zeigt uns den Erlöser und wirkt den Glauben, das Vertrauen an ihn. Wir können nicht einfach sagen, naja, ich will es jetzt auch mal probieren mit Jesus. Das sagen vielleicht manche Menschen oder manche werden bewegt durch wunderschöne Lieder oder einen Lobpreisabend oder sowas und sagen, ich will es jetzt auch probieren, mit Jesus zu leben. Und manchmal staunt man hinterher und denkt, das war doch ernst gemeint und irgendwie nach ein paar Jahren verläuft es sich wie im Sande. Vielleicht doch nicht innerlich zutiefst erschrocken und gepackt und erneuert. Das kann nur der Heilige Geist, dass jemand dann sagt, Jesus ist wirklich der Herr, nicht nur ein Freund, ich will es probieren, für ein paar Jahre vielleicht, ob das geht, mit Jesus zu leben. Nein, dass jemand sagt, Jesus ist jetzt der Chef in meinem Leben, das bewirkt der Heilige Geist. Diese Hingabe, die Unterordnung, das Anerkennen, Erkennen meiner selbst und anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Jesus sagt einmal, wer Böses tut, der hasst das Licht, kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Aber wer sich aufdecken lässt, sein Inneres und durchaus auch darüber erschrickt, und dann zu diesem Jesus, zum Erlöser hingeht und sagt, ich brauche dich, ich brauche durch dich neues Leben. Nicht ein bisschen besser werden, ein bisschen mehr anstrengen, neues Leben. Der kann dankbar sein und sagen, das hat der Heilige Geist in mir bewirkt. Das waren nicht einfach so meine Gedanken. Der Heilige Geist zeigt uns den Erlöser. Jesus ist der Herr. Jesus hat es selber gesagt, ich habe es ja vorher vorgelesen, in Johannes 16. Er wird mich verherrlichen. Oder was er von mir hören wird, das wird er euch sagen. Er wird mich verherrlichen, er wird euch zeigen, wer ich bin. Nicht einfach ein guter Lehrer oder ein Wundertäter. Der Heilige Geist wird euch die Augen öffnen, dass ihr erkennt, Jesus ist wirklich der Herr. Und woher kennen wir den Herrn? Woher kennen wir den Heiligen Geist? Neulich war ich bei einer Konferenz von der geistlichen Gemeindeerneuerung und da ist mir ein Satz ganz intensiv im Gedächtnis geblieben. Der Heilige Geist bindet sich an die Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist nicht irgendeine diffuse Erleuchtung oder ein Eintauchen in eine geistige Welt und man baut sich dann Sachen zusammen, die man sich so ausdenkt. Nein, der Heilige Geist ist gebunden an die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Heilige Geist schließt die Bibel auf und wir kennen ihn nur durch das, was wir in der Bibel über ihn lesen und erfahren. Wir kennen Jesus nur aus der Bibel. Wie ist die Bibel zustande gekommen? Menschen haben Gott erlebt. Die 12 Jünger haben Jesus erlebt. Paulus ist Jesus begegnet. Und dann haben sie das weitererzählt, mündlich erzählt. Das Wort des Herrn weiterlaufen lassen durch Erzählungen. Irgendwann haben sie sich hingesetzt, es aufgeschrieben. Dann wurde es verbreitet und abgeschrieben. Und wir glauben, dass der Heilige Geist diesen ganzen Prozess geleitet hat. So wie Jesus gesagt hat, er wird euch erinnern. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sind nicht irgendwie ausgedachte Geschichten. Und wenn Matthäus vielleicht ein bisschen anders geschrieben hat als Lukas oder Markus, sind es keine Fehler, sondern jeder hat es intensiv erlebt und ein bisschen anders erlebt, aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund der Umstände und hat es anders geschrieben, je nachdem, für wen sie geschrieben haben. Aber wir glauben fest, dass der Heilige Geist diesen ganzen Prozess geleitet hat und dass wir darin die Wahrheit finden. Der Heilige Geist hat damals gewirkt beim Schreiben und er muss in uns heute wirken, dass wir es verstehen. Es gibt ja viele Menschen an der Universität, theologische Lehrer, die studieren die Bibel, die lesen die Bibel, aber ohne Heiligen Geist. Manche oder viele, sage ich jetzt mal so. Und dann untersuchen sie nach literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten und historischen Gesichtspunkten und so weiter und finden nicht durch zum Leben, zur Begegnung mit Jesus. Der Heilige Geist hat damals inspiriert und muss uns inspirieren, die Augen öffnen, dass wir es überhaupt verstehen können. Dass wir in diesem Wort, in diesem Buch, in diesem Wort dem lebendigen Jesus begegnen. Paulus schreibt einmal die ganze Schrift und man muss sagen, damals bezog er sich aufs Alte Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht als Schrift. Aber wir dürfen heute sagen, es bezieht sich auf die ganze Schrift, das Alte und das Neue Testament. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingehaucht, von Gott eingehaucht, eingegeben und von ihm erfüllt. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift von Gott eingehaucht. Theopneustos, also Gott gehaucht, Gott von Gott durchgeistet. Und als Jesus das Alte Testament diesen beiden verzweifelten Jüngern, die nach seinem Tod zurücklaufen nach Emmaus, ihnen die alte die alten Propheten erklärt. Sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns? Das heißt, sie kannten die alten Schriften, aber haben es irgendwie nicht in Verbindung gebracht mit der Gegenwart. Und jetzt erklärt ihnen Jesus und jetzt fängt das Herz an zu brennen. Deswegen diese Feuerflamme. Von Gottes Geist durchdrungen ist das Wort. Und wir müssen von Gottes Geist durchdrungen und geöffnet werden, damit es zu einer Verbindung kommt. Geist zu Geist. Sonst ist es Wort, Buch zum Kopf. Und das ist zu wenig. Der Geist muss uns inspirieren beim Lesen, beim Verstehen. Und dann plötzlich leuchtet ein Wort auf. Ihr kennt das sicher alle. Wir lesen und manchmal lesen wir eben einen Text und denken, kenne ich, habe ich schon ein paar Mal gelesen. Und manchmal passiert es, dass plötzlich etwas aufleuchtet und ich merke, das gilt ja mir. Das ist für mich. Ich habe das ein paar Mal erlebt im Leben, auch bei wichtigen Lebensentscheidungen, dass plötzlich ein Wort Gottes ganz lebendig war, als ob Gott vor ein paar hundert Jahren, vor ein paar tausend Jahren, das zu mir jetzt heute gesprochen hätte. Geist zu Geist, dann wird es lebendig. Und dann kommt es auch dazu, dass diese Worte der Bibel, dieser Geist Gottes uns führt. Dass er uns führt im Leben und beim Beten. Die Apostelgeschichte ist voll davon. Die hatten ja keinen Plan. Jesus hat zwar gesagt, fangt an in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Aber sollten sie jetzt alle los an den Hafen und Schiffsticket kaufen und irgendwo hinfahren? Sie waren täglich beieinander, haben gebetet, haben gewartet. Paulus zum Beispiel ging dann runter oder rauf nach Antiochien, also ein paar hundert Kilometer nördlich, heutige Syrien, Antakya heißt das. Und dann dort in der Gemeinde feierten sie Gottesdienst und plötzlich haben sie den Eindruck, der Heilige Geist hat gesprochen, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13. Also der Heilige Geist hat sie geführt. Wie er da gesprochen hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war es nicht irgendeine laute Stimme plötzlich im Gottesdienstraum. Aber sie hatten wahrscheinlich gemeinsam den Eindruck, jetzt ist es Zeit, über die Grenzen hinauszugehen und diese Aufgabe, die Jesus übertragen hat, zu erfüllen, Schritt für Schritt. Als sie einmal Gottesdienst hielten, sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat sie geführt und hat die Gemeinde geführt, nicht Paulus, und hat dann gefragt, ja, was meint ihr dazu, sondern die Gemeinde hatte insgesamt diesen festen Eindruck und hat sie beauftragt und gesegnet und losgeschickt, dieses Werk zu tun. Und dann ist es aber passiert, Paulus musste ja dann überlegen, wohin wandern wir jetzt, in welche Gemeinde, in welche Synagoge gehen wir. Dann haben sie Pläne gemacht, wir gehen jetzt dahin. Und dann heißt es plötzlich, sie wurden vom Heiligen Geist gehindert. Apostelgeschichte 16. Zweimal hatten sie Pläne, sie wurden gehindert. Wir wissen auch nicht genau, wie das geschehen ist, aber sie hatten ganz sicher den Eindruck, der Heilige Geist führt uns jetzt da nicht hin, wo wir hinwollen. Er führt uns woanders hin. Und dort war wieder Stopp. Der Heilige Geist hat sie gehindert. Und dann, wir kennen das ja, plötzlich in der Nacht hat Paulus dann eine Erscheinung, ein Mann über dem Wasser, also in Mazedonien, in Europa, ruft ihn und sagt, komm herüber und hilf uns. Zweimal blockiert, zweimal gehindert und jetzt in der Nacht, ein Traum wahrscheinlich, und Paulus merkt, das ist jetzt der richtige Weg. Und sagt dann, dadurch hatten wir die Gewissheit, dass Gott uns berufen hatte, ihnen dort in Mazedonien, bei Philippi sind sie dann angekommen, das Evangelium zu predigen. Also vom Heiligen Geist geführt. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir dafür offen sind und sensibel sind und diese innere, meistens leise Stimme hören. Es steht ja kein Wegweiser vor unserem Haus, jetzt geh links oder geh rechts oder mach jetzt das und das. Gott redet zu uns und wir können diese Stimme durchaus auch übertönen mit unseren eigenen Plänen oder mit Informationsüberflutung von überall her. Wir brauchen diese Stille, vor allem wir brauchen diese Offenheit. Führe uns, Geist Gottes, zeig uns die Wege, bestimme du unser Leben. Und Paulus schreibt einmal im Galaterbrief, in diesem berühmten Kapitel, wo er die Früchte des Geistes beschreibt, kurz vorher und danach schreibt er, normalerweise wird unser Leben bestimmt von unseren eigenen Interessen oder Begierden, unserem Drehen um uns selbst. Er sagt, vom Fleisch werden wir bestimmt. Aber wenn wir durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Schreibt er dann als Quintessenz praktisch Galater 5, Vers 25. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, einmal geschenkt bekommen haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Das heißt täglich. Nicht einmal den Geist Gottes empfangen und dann von diesem Vorrat zehren. Nein, täglich. Und so auch in unserem Beten. Wir beten, wir sprechen mit Gott. Aber er ist der unsichtbare Gott. Und manchmal denken wir, hat er es jetzt richtig gehört? Oder bin ich durchgekommen? Oder habe ich in seinem Namen gebetet? Ist das etwas, was er erhören wird? Und da schreibt auch Paulus, der Geist tritt mit einem unaussprechlichen Seufzen für uns ein. Er vertritt uns vor Gott in Römer 8. Das heißt wieder Geist zu Geist. Der Geist Gottes nimmt unsere Anliegen auf, wenn wir sie im Geist in seinem Sinne beten und bringt sie vor Gott. Er vertritt uns vor Gott. Und er sagt dann im anderen, ein oder zwei Verse weiter, Gott, der die Herzen erforscht, weiß ja, was der Geist damit sagen will. Manchmal wissen wir nicht recht, wie wir beten sollen, wenn jemand krank ist. Wir dürfen um Gesundheit beten, aber manchmal ist das nicht der Weg Gottes mit diesem Menschen. Und dann wissen wir nicht recht, wie sollen wir denn beten? Wir dürfen beten, so wie wir den Eindruck haben, das ist jetzt Gottes Wille und von Gott so gewünscht. Aber wir dürfen vertrauen, der Heilige Geist vertritt uns und bringt diese Bitte vor den Vater. Und er weiß, was gut ist. Deswegen sagt auch Jesus, wir sollen beten, dein Wille geschehe. Wir sollen nicht aus Unsicherheit oder Angst dann lieber gar nicht beten. Wir dürfen beten. Er fordert uns auf, bringt eure Bitten und Gebet im Flehen vor Gott mit Danksagung und so weiter. Wir kennen diese Verse. Und dann darauf vertrauen, dass der Geist uns vertritt vor dem Vater. Es heißt mit unaussprechlichem Seufzen. Manche deuten das dann auch im Sinne beten im Geist, beten im Sinne von Zungenrede. Paulus sagt ja, er betet mehr in Zungen als andere. Vielleicht ist das damit auch gemeint. Er sagt dann auch, hindert niemand daran, in Zungen zu reden. Aber egal, ob wir jetzt in Zungen reden, das heißt in fremden Sprachen, die wir vielleicht selber nicht verstehen, oder mit vernünftigen Worten, beides Mal dürfen wir darauf vertrauen, er vertritt uns vor Gott. Der Geist, Teil des dreieinigen Gottes, bringt uns unser Anliegen vor Gott. Er vertritt uns. Ich habe vorher mal gesagt, der Geist Gottes will nicht, dass wir uns anstrengen, so ein bisschen besser. Naja, ich will jetzt Jesus besser nachfolgen und morgen vielleicht noch mal ein bisschen besser. Es geht um etwas Neues, um neue Verwurzelung. Ein Baum, wenn wir die Rinde abkratzen, die alt geworden ist, oder zurückschneiden oder so, das bringt nicht die Frucht. Das fördert das Wachstum vielleicht, aber die Frucht kommt, weil er gut verwurzelt ist. Und so müssen wir verwurzelt sein oder dürfen wir, können wir verwurzelt sein in Gott. Und der Heilige Geist schenkt dann ein fruchtbares Leben. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, Galater 5, diese neuen Früchte. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Besonnenheit. Das sind die Früchte in uns, die der Geist Gottes in uns bewirkt, Und diese Früchte sind praktisch wie eine Charakterveränderung. Etwas Neues entsteht, was wir nicht machen können. Eine Veränderung unseres Charakters, eine Veränderung unseres Wesens, Schritt für Schritt, bewirkt durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo der Prophet Samuel den König Saul zum König salbt. Gott wollte das erst ja nicht, dass das Volk einen König hat. Gott wollte, dass sie direkt auf ihn hören. Aber er hat dann nachgegeben, sage ich jetzt einfach mal so, weil sie einen König wollten, hat gesagt, okay, ihr sollt auch einen König haben. Und dann salbt der Samuel ihn und sagt einen interessanten Satz. Der Geist des Herrn wird über dich, Saul, kommen, da wirst du umgewandelt werden und von da an wirst du ein ganz anderer Mensch werden. Durch die Salbung mit dem Heiligen Geist, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wirst du umgewandelt werden und ein neuer Mensch, ein ganz anderer Mensch werden. Wir sind noch der gleiche Mensch und wir haben auch unsere gleiche Vorgeschichte, aber das ist etwas, was nur der Geist Gottes bewirken kann, etwas Neues in uns, eine Verwandlung, ein Anderswerden, eine Frucht, die dadurch entsteht. Und es ist gut, wenn wir uns gegenseitig auch da immer wieder mal fragen. Meine Frau fragt mich immer wieder, was ist neu oder was ist das Besondere durch den Heiligen Geist? Was ist anders als vor 20 Jahren? Und es ist gut, wenn wir uns da immer wieder prüfen und uns danach ausstrecken oder auch fragen, was hindert denn diese Frucht? Und dem Geist Gottes Raum geben, dass er das in uns bewirken kann. Frucht in uns und Frucht durch uns. Ein Apfelbaum, wenn er gut trägt, trägt er einige hundert Äpfel. Und im Prinzip, biologisch gesehen, hat er nur den Sinn, einen neuen Apfelbaum wachsen zu lassen, später, wenn er mal alt wird und stirbt. Also hunderte von Früchten für einen neuen Baum. Das heißt, dass man kann auch sagen, das ist ein biologischer Überfluss. Oder geistlich gesehen, das ist nicht nur Frucht in uns und für uns, sondern Frucht durch uns für andere. Es soll Frucht geschehen. Jesus sagt mal, wer in mir bleibt und ich in ihm, nicht nur der wird verwandelt, sondern der bringt viel Frucht zum Genuss für andere. Dass andere sich wohlfühlen in unserer Umgebung, dass sie merken, hoppla, da ist ja etwas Neues geschehen. Das ist ja eine Atmosphäre des Friedens um diesen Menschen herum. Und ich habe vorher schon gesagt, wenn wir in der Vollmacht des Geistes diesen Ruf von Gott weitergeben, hoffen wir und wünschen wir, dass auch Menschen gewonnen werden durch uns. Auch das ist Frucht, dass ein Mensch neu wird und neue dazukommen zur Gemeinde Jesu, in diese Gemeinschaft von Jesus. Also der Geist Gottes schenkt ein fruchtbares Leben in uns und durch uns für andere. Und zum Schluss noch, der Geist Gottes baut die Gemeinde durch besondere Geistesgaben. Das ist normalerweise das Thema, wenn über den Heiligen Geist gesprochen wird, die Geistesgaben. Aber ich wollte bewusst eigentlich mal zeigen, das normale Christenleben ist nicht normal, sondern ist durch den Geist gewirkt, dass Gott uns ruft. Dass Gott uns zeigt durch seinen Geist, wer wir wirklich sind, dass der Heilige Geist uns den Erlöser zeigt, dass wir die Bibel verstehen können, dass er uns im Leben führt, dass er uns verändert. Das ist eigentlich das normale Christenleben, was gar nicht geht ohne den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir natürlich nicht nur einzelne Menschen, die durch den Heiligen Geist verändert werden, sondern wir gehören zusammen mit denen, die auch den Geist Gottes empfangen haben. Und deshalb, der Heilige Geist baut selbst die Gemeinde. Wir können vieles organisieren und machen und Gottesdienste feiern, Liturgie und so weiter, Kirchengebäude bauen zur Ehre Gottes, riesige Kathedralen. Aber wenn der Geist Gottes nicht darin die Gemeinde baut, dann ist es
tote Religion.
Paulus schreibt einmal: Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Frieden zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist. So baut der Geist die Gemeinde, dass wir auch einander schätzen, respektieren, als Bereicherung sehen und merken, ich bin nicht der Einzige, der zu Jesus gehört. Ich bin nicht der Einzige, der den Geist Gottes empfangen hat. Die anderen um mich herum gehören genauso dazu. Und durch jeden von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde zeigen und offenbaren. Das heißt, wir können füreinander etwas bedeuten zum Wachstum. Wir können einander in Vollmacht segnen. Wir können füreinander da sein. Wir können füreinander in dieser Vollmacht des Geistes beten. Wir können einander in der Vollmacht des Geistes fragen, wie geht's dir im Leben? Wie geht's dir in deinem geistlichen Leben? Wir können einander in der Vollmacht des Geistes raten, ermutigen, füreinander da sein. Das Sichtbare in der Apostelgeschichte, wenn der Geist Gottes in die Gemeinde kommt oder auf die Menschen kommt, ist die Begeisterung, ist das Lob Gottes, oft durch Zungenrede wird es da beschrieben, und ist die Verkündigung der großen Taten Gottes. So hat es Petrus gemacht an Pfingsten, einfach die großen Taten Gottes erzählt. Und plötzlich ist durch diese Verkündigung der Heilige Geist gekommen. Oder später, als er bei diesem Hauptmann Cornelius dann, also bei den Römern, erzählt, wer Jesus war, was Jesus bedeutet. Durch diese Verkündigung ist der Geist Gottes auch auf diese Römer gekommen. Also Begeisterung wird ausgelöst durch den Geist Gottes, das Lob Gottes und die Verkündigung der großen Taten Gottes. Das sind die sichtbaren, meistens direkten ersten Zeichen, wenn der Heilige Geist Gemeinde baut. Als Jesus auferstanden ist, am ersten Tag, ist er seinen Jüngern erschienen. Und wir denken immer, an Pfingsten ist dann der Geist gekommen. Aber an diesem ersten Tag, Johannes 20, sagt Jesus, Friede sei mit euch. Und symbolisch, er bläst sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und verbinde damit gleich eine Aufgabe oder eine Vollmacht. Wem ihr die Sünden vergebt oder erlasst, dem sind sie erlassen. Also eine Bevollmächtigung, in seinem Namen Sünden Vergebung zuzusprechen. Gleich am ersten Tag. Und dann sagt er andererseits, wartet, wartet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen an Pfingsten. Und daraus leiten auch viele ab, wenn wir gläubig werden, empfangen wir den Heiligen Geist. Wir können gar nicht anders gläubig werden als durch den Heiligen Geist. Und dann sagen manche, aber wir brauchen dieses zweite Ereignis, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht verkehrt, das ist richtig, aber wir brauchen nicht nur ein zweites Ereignis, wir brauchen ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein tägliches erfüllt werden. Paulus schreibt einmal im Epheserbrief, lasst euch vom Geist erfüllen. Also er sagt, sauft euch nicht voll Wein oder so, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und da ist im Griechischen so eine Formulierung, das heißt eigentlich, lasst euch immer wieder täglich vom Geist erfüllen. Gläubig werden durch den Heiligen Geist und leben in diesem dauernden Erfülltwerden durch den Heiligen Geist. Sonst wird's tot oder stirbt ab oder wir werden müde, Burnout. Wir sagen, jetzt habe ich schon 20 Jahre lang an Jesus geglaubt und irgendwie, ich sehe gar nichts, es ändert sich gar nichts. Dann dürfen wir uns ausstrecken wieder nach dieser Erfüllung durch den Heiligen Geist und fragen, was sind für Hindernisse da? Was hindert ihn? Und das ausräumen durch das Feuer des Heiligen Geistes und neu, dafür ist die Taube gedacht, neu gefüllt werden durch den Heiligen Geist. Lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Zum eigenen verändert werden, Frucht in uns und zum Aufbau der Gemeinde. Dass wir gemeinsam erfahren, der Geist verbindet uns, der gegenwärtige Christus in seinem Geist ist lebendig unter uns. Vielleicht das noch zum Schluss. Wir haben Trinitatis gefeiert letzten Sonntag. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und manchmal purzeln auch diese Worte durcheinander. Jesus selber hat einmal gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Aber wie? Durch den Heiligen Geist. Er sagt, mein Vater und ich, Gott Vater und Gott Sohn, Jesus, wir werden kommen und Wohnung bei dir, bei euch nehmen. Aber er sagt, ich gehe weg. Es ist gut, dass ich weggehe, dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Jesus ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Jesus leitet uns, begleitet uns im Leben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der gegenwärtige Gott, der gegenwärtige wirksame Gott. Und in diesem Sinne dürfen wir auch zum Heiligen Geist beten. Komm, Heiliger Geist. Es gibt ja dieses wunderschöne Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, zünd Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen.